Während sich andere in die Sommerpause verabschiedet haben, starten wir hier so richtig durch. Herzlich willkommen zu einer ersten Sommerausgabe von Koalik & Co., dem Talk ohne blauen Dunst. Ja, und starten wollen wir hier auch gleich mit einer kleinen Besonderheit. Den Gast, den du heute interviewst, ist zwar gebürtiger Schweizer, arbeitet aber seit einiger Zeit in Deutschland, in einer Klinik in Berlin-Brandenburg als leitender Arzt.
Ja, sein Name ist Retusch Tina und er ist leitender Arzt der Salus-Klinik Lindow. Das ist eine fachlich fundierte Rehabilitationsklinik für Sucht- und psychosomatische Behandlungsangebote in Lindow, einem auch staatlich anerkannten Erholungsort. Ja, und Reto und ich, wir kennen uns schon einige Jahre im Austausch des Themas der Nikotinsucht und auch im internationalen in der Zusammenarbeit und Wirken.
Ja, dann seid ihr beide ja sozusagen vom Fach. Seit wann begleitet ihn denn in seinem Beruf das Thema Nikotinsucht?
Ich bin ursprünglich mal in einem Hause groß geworden, also am Burghölzl in Zürich, meine Assistenzarztzeit gemacht. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich erdreistet habe, dort bei einem Patienten damals die Diagnose F17.2, Nikotinabhängigkeit, zu diagnostizieren, worauf der Rotstift vom Oberarzt kam mit der Begründung, wenn der Patient sonst keine Probleme hätte, dann wäre ja gut. Also da hat man noch solche Diagnosen rausgestrichen. So bin ich eigentlich ursprünglich sozialisiert worden. Als ich dann nach Deutschland übersiedelt bin und in Lindow meine Oberarztstelle angetreten habe, kam ich wie die Jungfrau zum Kind. Da hat der damalige Direktor, Professor Lindenmeier, gesagt, du bist jetzt der künftige Raucherpapst, hat er immer gesagt. Und ich soll mich jetzt um dieses Thema kümmern. Ehrlich gesagt, zum ersten Moment fand ich das ein bisschen als Abwertung. Ja, hat man doch eine tolle Ausbildung gemacht und viel investiert und gelernt. Und dann sollte man sich um so etwas Banales wie das Rauchen kümmern. Aber wie es halt so manchmal ist, mit dem Essen kommt der Appetit. Ja, habe ich mich dann dieses Gebiet versucht einzuarbeiten und habe gemerkt, dass es eigentlich etwas wahnsinnig Spannendes, aber auch wahnsinnig Wichtiges. Und gerade so ein Gebiet, wo man eben als Arzt auch einiges bewirken kann, ja, was für die Gesundheit, fürs weitere Fortkommen der Patienten enorm wichtig sein kann. Und darüber hinaus ist es eigentlich auch wahnsinnig lustvoll, mit Patienten an diesem Thema zu arbeiten. Man kann nur gewinnen.
Das eine ist der Rückblick von Reto, wie er in das Gebiet kam. Und das andere, dass er auch daran denkt, sein Wissen an seine Kolleginnen und Kollegen in der Ausbildung weiterzugeben.
Einerseits habe ich natürlich auch Verständnis für jetzt die jungen Mitarbeiter, die herkommen, die dieses Thema eben vielleicht, wie ich damals, das als große Nebensächlichkeit sehen. Genau das ist vielleicht jetzt auch die Aufgabe, die Kolleginnen und Kollegen auf den Weg zu bringen, den ich gehen durfte, und zu zeigen, wie wichtig das dieses Thema in einem Gesamtbehandlungskonzept sein kann. Also das sehe ich als wesentliche Aufgabe. Ab und an mal gelingt das. Und ehemalige Kollegen, die man dann in Berlin trifft oder mal irgendwie auf einem Fest trifft oder so, die berichten dann, wie sie draußen an anderer Stelle vielleicht auch etwas versuchen, in Gang zu bringen. Und so sieht man eine Art Schneeballsystem, das man auslösen konnte, was momentan sehr befriedigend ist für mich, diese Rückmeldungen auch von außen, von ehemaligen Mitarbeitern zu bekommen.
Und wieder einmal kann und muss man sagen, dass die Nikotinentwöhnung auch eine never-ending Story ist und eben nicht nur die klassische Zigarette betreffend. Ich denke da eben auch an die vielen neuartigen Produkte, welche Nikotin enthalten und für die ja massiv geworben wird.
Ja, die Werbung, die spielt schon immer eine große Rolle. Man könnte es meinen, es ist eine auch mit den neuen Produkten verbundene Never-Ending-Story.
Das 20. Jahrhundert, wenn wir es historisch sehen, war das Jahrhundert der Zigarette. Das 21. Jahrhundert zeigt jetzt andere Tendenzen. Natürlich ist die konventionelle Zigarette ja noch bei weitem das am häufigsten gebrauchte Produkt, um sich Nikotin zuzuführen. Aber E-Zigaretten, Tabakerhitzer und Ähnliches sind im Vormarsch. Und mit einer ganz schwierigen Strategie, wenn wir jetzt gerade bei der Werbung sind. Wenn man so ein Produkt bewirbt mit dem Slogan 95% weniger Schadstoffe als das herkömmliche Rauchen, dann finde ich das, ich sag's mal, ein bisschen in Anführungszeichen und sarkastisch sehr mutig, weil diese Produkte recht schlecht erforscht sind, gerade in der Langzeitwirkung schlecht erforscht sind. Und selbstverständlich sind die Zusammensetzungen der einzelnen Schadstoffe anders. Und von daher kann man immer sagen, 95% weniger Schadstoffe als das herkömmliche Rauchen, bezogen auf bestimmte Schadstoffe. Aber genauso gut könnte man wahrscheinlich sagen, 95% mehr Schadstoffe als das konventionelle Rauchen. Es hängt natürlich immer davon ab, welche Bezugssubstanzen ich da ins Visier nehme. Und manchmal kommt mir das so ein bisschen vor, wenn ich dann lese im Kleingedruckten, dass sie zum Beispiel sich vergleichen mit dem Kohlenmonoxidgehalt, der bei der konventionellen Zigarette höher ist als jetzt bei den Verdampfern. Na, selbstverständlich, weil beim Verdampfen wird nichts verbrannt, sondern es verdampft ja. Ist ja logisch, dass da nicht so viel Kohlenmonoxid anfallen kann. Ich sage es unseren Patienten immer so ein bisschen im Vergleich dazu. Das wäre wie, wenn ich einem Alkoholiker sagen würde, er soll weniger Bier trinken, weil da 95% weniger Bier und dafür Wein trinken, weil im Wein 95% weniger Hopfen drin ist. Also das kommt immer auf die Bezugsgröße an und da, deshalb denke ich, es ist einfach eine Augenwischerei, das als gesunde Alternative anzubieten. Letzten Endes geht es doch unterm Strich darum, dass man Leute wieder ans Nikotin ranführt, die man in den letzten Jahren und Jahrzehnten verloren hat, nämlich zum Teil die Kinder und Jugendlichen, die über die E-Zigarette ans Nikotin herangeführt werden sollen und die Gesundheitsbewussteren, die man dann eher über die Tabakerhitzer dann wieder ans Nikotin ranführen will. Und letzten Endes, das Design dieser Produkte ist ja sehr, sehr verräterisch. Also wenn ich neonknallige Neonfarben und Teufelchen und Zeugs auf einer Verpackung mache, dann spricht das nicht die 95-jährige Oma an, sondern natürlich Kinder und Jugendliche. Und wenn ich ein Produkt auf den Markt werfe, das aussieht wie ein iPhone und durchdesignt ist und in wunderbarem stylischen Grau gehalten wird, was in Designwelt ja so ganz modern ist momentan, dann ist doch das auch klar, dass das jemand anspricht, der ein bisschen betuchter ist und genauso zugeschnitten ist natürlich die Werbung. Es geht letzten Endes ja nicht anders als darum, diese Produkte wieder an Mann und Frau zu kriegen.
Susan, sind dir denn in deiner Nikotinberatung auch schon Patientinnen und Patienten untergekommen, welche diese neuen E-Zigaretten nutzen?
Ja, ich habe einige. In meiner Praxis sind viele Patientinnen und Patienten mit Folgeerkrankungen vom Rauchen, also auch eine ältere Zielgruppe. Und diese Patientinnen und Patienten sehen und nutzen diese E-Zigaretten teilweise neben den konventionellen Zigaretten und wollen davon genauso auch wieder wegkommen, vor allem auch von den Tabakerhitzern.
Ja, Studien, die behaupten, dass Dual-Use, also das Benutzen gleichzeitig von konventionellem Rauchen plus die Tabakerhitzer oder E-Zigaretten besonders schädlich sein sollen.
Es ist wirklich eine herausfordernde Arbeit, die Arbeit mit den Nikotinsüchtigen. Und es wird ja nicht einfacher. Durch die neuen Möglichkeiten, den damit verbundenen unterschiedlichen Konsumweisen und verschiedenen Produkten neben der klassischen Zigarette, wächst der Anspruch natürlich auch in eurer Tätigkeit.
Letztendlich sind es auch immer Menschen, welche hinter der Sucht stehen. Und ich denke, es ist wichtig, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, in der Einzelberatung oder in der Gruppe. Und Reto berichtete mir von seinen Erfahrungen.
Also wir machen ja hier in der Klinik sehr viel im Rahmen von Gruppensitzungen. Und die Gruppe hat häufig ein ganz gutes Korrektiv, sage ich. Also selbst wenn jetzt junge Kolleginnen und Kollegen hier anfangen und die Gruppensitzungen irgendwann mal dann übernehmen, selbst wenn die mal auf dem Holzweg sind oder eher belehrend auftreten oder der Humor auf der Strecke bleibt oder sowas, die Gruppe selber hat einen guten korrektiven Charakter. Also das heißt, in aller Regel wird man auch als Therapeut gerne auch wieder zurückgeholt, reguliert sich tatsächlich häufig von selber. Was wichtig ist, ist, dass man vielleicht eben vom Komoren Ross runterkommt und nicht Roganda auftritt oder vermittelt, dass das doch ach so einfach ist, von Nikotin wegzukommen. Unterm Strich ist es, glaube ich, eine ganz harte Geschichte. Ja. Eine Angewohnheit, die man sich zum Teil über Jahrzehnte angeeignet hat, dann abzuschütteln, im Wissen, dass dann noch ein Suchtstoff mit eine Rolle spielt. Ja. Also wir wissen doch selber, wie schwierig das ist, wenn man sich vornimmt, nach 20 Uhr esse ich jetzt nichts mehr. Auf einmal ist der Appetit so groß und der Hunger so groß, dass man jetzt ausgerechnet, vorher hat man eigentlich nach 22 Uhr nie gegessen, aber auf einmal hat man jetzt die Idee, jetzt muss man vor dem Bett zu Bett gehen, noch ein bisschen was essen oder so. Also das sind einfache Verhaltensveränderungen, relativ einfache Verhaltensveränderungen. Wenn ich mir das jetzt noch hochrechne auf jemanden, der ein Suchtmittel konsumiert, ist ja noch um einiges schwieriger. Und das muss man, glaube ich, anerkennen und nicht mit der inneren Botschaft in eine Gruppe reingehen, wenn du nur willst, dann geht's schon. Wenn man da auch vermittelt, das ist sicher eine Herausforderung, dann ja, kann man tatsächlich viel von den Betroffenen auch lernen.
Folgeerkrankungen verstärken die Situation. Daher ist eine Begleitung oft sehr wichtig und hilfreich, in Verbindung mit einer auch wertschätzenden Haltung und Kommunikation.
Ich denke, ein wichtiger Meilenstein für mich war die Entdeckung der motivierenden Gesprächsführung. Natürlich aus ärztlicher Sicht sieht man glasklar, das ist Gift, was dieser Mensch jetzt sich antut. Und natürlich kann das kränkend sein, ja, wenn man als Herzspezialist oder noch extremer als Herzchirurg den Patienten operiert hat, die verstopften Arterien versucht hat, freizupusten oder zu ersetzen und man macht eine Visite und es fällt die Zigarettenschachtel als erstes ins Auge. Das kann ich die Kollegen verstehen, dass die ärgerlich werden und denken, was soll das? Aber die Entdeckung der motivierenden Gesprächsführung hat mir ein Verständnis dafür gegeben, warum dass das eben so ist. Und das Interessante ist, tatsächlich sind die Betroffenen selber auch manchmal unfair oder intolerant. Kommt nicht selten vor, dass ich tatsächlich Patienten mit gravierenden gesundheitlichen Schäden in der Gruppe habe, Sauerstoffgerät beispielsweise, die attackiert werden von Mitpatienten mit dem Hinweis, also ganz ehrlich, wie kannst du noch rauchen? Und in diesem Fall sage ich meistens bloß, wer von Ihnen hat gesagt, wir zahlen nicht mehr als 5 D-Mark für eine Schachtel Zigaretten? Und dann werden die meisten dann tatsächlich still, weil dieser Schritt, dieser Gedanke, den kennen fast die meisten. Und mittlerweile zahlen sie 7, 8 € pro Schachtel. Das heißt, es gibt ein bestimmtes Zeitfenster, wo man offen ist für vielleicht Veränderung, für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema. Aber dieses Zeitfenster ist bei manchen dann halt beim Sauerstoffgerät, bei anderen ist es bei 5,50 € oder sowas. Es geht, glaube ich, nicht gut an, wenn dann die, die bei 5,50 € sich Gedanken machen, Vorwürfe machen an die anderen, die husten oder so. Das ist etwas, das ist ungünstig.
Da heißt es dann ganz konkret im Kontakt bleiben mit den Betroffenen.
Ja, richtig. Ranbleiben, interessiert sein an dem Weg und sie begleiten. Und Reto bringt dabei noch einen wertvollen Ansatz.
Was ich als guten Zugang für mich entdeckt habe, ist oft der Humor. Wenn mir eine Patientin oder ein Patient sagt, ach wissen Sie, Räucherware hält sich länger, dann kann ich wirklich auch drüber lachen. Und da möchte ich nicht der Moralapostel sein, der sagt, ist Ihnen jetzt bewusst, dass Sie über ein sehr ernstes Thema einen blöden Spruch gemacht haben oder sowas. Ich denke, man kann auch mal drüber lachen. Letzten Endes, gerade in der Raucherentwöhnungsgruppe habe ich es ja mit Leuten zu tun, die sagen, ich gebe dem mal eine Chance. Ja? Und da muss ich ihm ja nicht mit der Moralkeule kommen und sagen, so, solche Witze haben hier in diesem Raum nichts verloren. Also da kann man gerne drüber lachen und das Lachen befreit insofern, dass man dann auf der anderen Seite aber auch mal sagen kann, so, guter Spruch, aber jetzt gucken wir mal, was ist vielleicht auf der anderen Seite das Problematische an dem Ganzen. Und das ist ein guter Türöffner.
Ja, wir hatten das ja hier schon ein paar Mal in den Interviews, dass das so rausblitzte. Humor als Türöffner. Ja, das gefällt mir ja ganz besonders, weil da fängt es an zu menscheln und man bekommt sicher noch mal einen ganz anderen Zugang zu den Betroffenen.
Ja, ich denke auch, es ist eine wichtige Komponente in der Beratung. Ich selber bringe auch Elemente des provokativen Ansatzes mit hinein. Das ist eine Form der paradoxen Intervention. Das heißt, ich nutze auch humorvolle Übertreibungen, unerwartete Perspektivwechsel, um auch so festgefahrene Denkmuster zu irritieren und neue Einsichten anzustoßen und somit auch die Veränderungsbereitschaft auf humorvolle Weise zu fördern.
Ich denke, das gibt den Raum für kreative Lösungen. Und manche brauchen den besonderen Weg. Die brauchen vielleicht das Besondere, um von dieser liebgewonnenen Gewohnheit dann Abschied nehmen zu können. Es ist doch ein Stück weit auch kränkend, wenn das so einfach ginge. Man hat es doch schon oft wirklich probiert oder wollte es probieren und so. Und dann kommt irgend so ein Therapeut und sagt, du musst jetzt einfach aufhören. Wenn das so einfach ist, wäre es für manche vielleicht zu kränkend. Und die brauchen manchmal das Besondere. Und wenn es der Weg dann ist, damit die Leute dann vom Nikotin wegkommen, umso besser, umso besser.
Wenn ich es richtig verstehe, heißt es dann auf den Punkt gebracht, kreativ, offen und flexibel sein den Klientinnen und Klienten gegenüber.
Kreativität ist sehr wichtig, diese auch in den persönlichen Strategien zuzulassen.
Ich habe ein schönes Beispiel. Ich habe eine Patientin gehabt, also wir sagen in der Raucherentwöhnung immer, dass man möglichst einen großen Abstand herstellen soll zur nächsten Zigarette oder zum nächsten Nikotinkonsumprodukt. Also was wir absolut nicht empfehlen, ist, dass die Betreffenden während des Entzugs sozusagen die Nikotinprodukte auf Mann und Frau tragen. Die Patientinnen wissen, dass das Empfehlungen sind und nicht Regeln. Wir begründen diese Empfehlungen, aber es sind nicht die 10 Gebote. Die eine Patientin, die hat gesagt, aber ihre Empfehlung geht da nicht auf. In dem Moment, wo ich eine große Distanz habe zwischen mir und der Zigarette, da werde ich nervös. Und das ist ja das, was ich nicht beherrsche. Also so. Und die hat für sich die Regel gemacht, die hält immer eine Schachtel Zigarette mit einer einzigen Zigarette drin auf Frau. Und die war stolz wie Bolle am Ende der Therapie, weil diese Zigarette immer noch in der Schachtel war.
Reto ist mit Leidenschaft und Freude bei seiner Arbeit. Und er engagiert sich auch noch nebenher in unserem internationalen Netzwerk, das Global Network for Tobacco-Free Healthcare Services. Dort ist er als Auditor tätig für die goldzertifizierten Gesundheitsinstitutionen, also Best Practice in der Nikotinentwöhnung. Ich lege Infos noch darüber in die Shownotes.
Zwei Aspekte, die ich wunderbar finde. Das eine ist die kulturelle Dimension, die ja schon sehr groß sein kann, sehr divergierend sein kann, wenn ich ein Krankenhaus auditiere aus Katalonien, Spanien, Irland versus ein Krankenhaus in Taiwan. Also zum Teil ganz interessante, spannende Unterschiede, die man dann eben auf kultureller Basis da feststellen kann. Das ist das eine. Das andere, was ich da wahnsinnig reizend finde, ist die Kreativität auch da, die manche Kandidaten an den Weg ans Licht bringen. Kreativität im Sinne von Kindern, die Anti-Rauch-Plakate kreieren und dann daraus eine Ausstellung machen. Es gab eine Klinik, da weiß ich noch, die haben sogar Spielzeug hergestellt für verschiedene Altersstufen bis Erwachsene, wo es darum ging, die Schädlichkeit und der Sinn des Nichtrauchens aufzuzeigen. Ging um Radiobeiträge, Zeitungsbeiträge, also quasi in der Öffentlichkeit auftreten. Es geht auch um Gesundheitstage organisieren. Das heißt, diese Krankenhäuser, da kommt so eine geballte Kraft an Kreativität und ja, ich will es nicht verheimlichen. Natürlich blickt man dann auch so ein bisschen mit einem Auge drauf und denkt, was davon könnte ich oder will ich hier in meinem kleinen Umkreis auch anwenden oder adaptieren. Insgesamt ist es sehr, sehr spannend zu sehen, wie viel Engagement dass da international an den Tag gelegt wird. Und natürlich gibt es auf der einen Seite die Tabakindustrie mit einem enormen Budget und knalliger Werbung und ein Produkt, das verkauft werden soll, das Millionen, Milliarden an Gewinnen abwirft für die Betreffenden. Auf der anderen Seite gibt es eine Horde toller Idealisten, Enthusiasten, die dem versuchen, etwas entgegenzusetzen und gar nicht mit wenig Erfolg. Und das ist schön, das auf internationaler Ebene so verfolgen zu können.
Und auch an ihn natürlich zum Abschluss die Frage, was wünscht sich Reto für die Zukunft?
Also für mich persönlich sicher nichts Materielles. Was ich wahnsinnig genieße, ist die Zeit gemeinsam mit guten Leuten. Das wäre, wenn ich jetzt für mich ganz egoistisch etwas wünschen dürfte, sollte. Im größeren Kontext würde ich mir sehr, sehr wünschen, jetzt hier, dass dieses schreckliche Rechtsruck, diese Rechtsextremen, die man hier immer wieder mal trifft, diese Unzufriedenheit, dieser Frust, dass der weniger wird. Und für einen ganz, ganz großen Bereich hoffe ich, dass wir hoffentlich mal wieder in ein friedlicheres Fahrwasser kommen. Also so schön, so toll, dass ich es persönlich momentan habe, noch habe, so sehr hoffe ich, dass die Welt wieder ein bisschen gesunden würde.
Ja, und damit wäre sie auch schon wiederum die Zeit für unseren heutigen Podcast. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Gast Reto, wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg im Beruf. Ein herzliches Dankeschön auch wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Kohrlich & Co., der Talk ohne blauen Dunst.